Lauschangriff, Lauschangriff. 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 Ja, es ist der Lauschangriff.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, so früh habe ich lange, wenn noch nie, einen Podcast aufgenommen. Zumindest was die Ortszeit angeht, denn es ist 7.10 Uhr in Seattle. Ich grüße euch aus dem pazifischen Nordwesten und ich grüße natürlich vor allem Jan Platte, der schon deutlich ausgeschlafen ist, als ich, und dem die Münchner Sonne ins Gesicht scheint.
15.11 Uhr, Schmiso, in München, Giesing. Aber einen schönen guten Morgen natürlich an dich. Und ich muss auch sagen, du siehst nicht zerhauen aus. Du scheinst gestern rechtzeitig ins Bett gekommen zu sein. Im wunderschönen Seattle.
Wirklich, ich sehe nicht.
Das.
Also ein bisschen zerhauen fühle ich mich zwar, aber der lügt ohne Rutschen.
Warst du schon in der Maske, so wie ich dich kenne.
Ja,
vom
genau.
Podcast immer in die Maske.
Excuse
du, wir
me.
Haben vor ein paar Tagen gequatscht.
I'm recording podcast with John Plate. I need to be good looking. Come on, get this shit done.
Eigentlich reden wir über Fußball, aber es interessiert mich, Schmiso, da wir beide vor ein paar Tagen gequatscht haben, als du dich auf den Weg nach Seattle gemacht hast. Wie hat dich denn Seattle aufgenommen und was nimmst du für Eindrücke mit zurück?
Ist eine derbe geile Stadt, wirklich. Also hier, das ist jetzt ganz weit oben auf meiner Liste, wo ich sage, da muss man auf jeden Fall eigentlich irgendwann nochmal Urlaub machen. Wunderschöne Natur, ganz viel Wasser in Kombination mit, also die Stadt ist wirklich im Wasser. Ihr könnt es euch auf Google Maps mal angucken und es fühlt sich wirklich genau so an, wie es da aussieht. Liegt in so einem, ja, du hast das Gefühl, du bist in so einem norwegischen Fjord so ungefähr. Um den rum ist die ganze Stadt und die ist auch unfassbar gewachsen, hat mir hier so ein Einheimischer, kann man das sagen, ich nenne es jetzt einfach mal so, ein Einheimischer erzählt, weil ganz viel große Firmen, Boeing irgendwie den Hauptsitz hier, Amazon ist hier, richtig krasse Stadt,
Starbucks,
richtig
Microsoft, ich glaube, die sind da gegründet worden.
Der erste Starbucks, der allererste Starbucks, wir sind vorbeigegangen, da war eine Schlange, also wir haben kurz reingeschaut, sieht halt ein bisschen wie ein Oldschool Starbucks aus, da war eine Schlange von mindestens 50 Leuten und ich denke mir so, Leute, what for? Was ist das Ding, warum man in diesen ersten Starbucks mal rein muss? Das habe ich gar nicht gecheckt. Das war in der Nähe vom Pike Market, der Fischmarkt. Und es ist wirklich, ja, die Stadt ist krass. Ich bin echt sehr, sehr geflasht. Wunderschöne Stadt. So ein bisschen wie in Teilen bist du komplett am Meer. In Teilen fühlst du dich dann ein bisschen wie in New York, weil es doch so ganz kleine Ecken mit ein paar Skyscrapern dann gibt. Also mit Wolkenkratzer ist fast übertrieben, weil so hoch sind sie dann doch nicht. Aber ich denke mir immer, ey, Alter, gefühlte 100 Meter da lang, was natürlich nicht ganz stimmt, das sind eher 2 Kilometer, aber gefühlt 100 Meter da lang, bin ich doch schon im Wasser. Wie könnt ihr hier ein 100 Meter hohes Gebäude aufbauen? Also das ist eine krasse Stadt und ich hoffe mal, irgendwann mal so ein West Coast Trip, weißt du? Hier oben anfangen im Hochsommer und sich dann runterarbeiten nach Kalifornien oder andersrum, kann ich mir extrem gut vorstellen.
Ja, oder du fängst noch weiter oben an und zwar in Kanada, denn ich kenne Seattle so gut wie gar nicht. Da war ich nur ganz kurz, aber war dann länger in Vancouver. Und das, was du über Seattle sagst, gilt, glaube ich, auch zu großen Teilen für Vancouver. Da laufen eben Leute im Snowboard, mit dem Snowboard in der Hand an dir vorbei und 2 Minuten später kommt ein Typ mit dem Surfbrett um die Ecke. Es geht eben nur darum, in welche Richtung gehst du. Krass. Denn 3 Kilometer in die eine oder die andere fährst du entweder auf dem Schnee auf irgendeinem Gefährt runter oder stürzt dich in die Wellen. Und das ist, ich fand auch Vancouver, eine Stadt, die ja nicht weit nördlich ist von Seattle, hatte eine unfassbare Stimmung, als ich da war. Ja. Das ist schon eine geile Kiste, da die Städte da oben im Westen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ja im Football gar nicht mehr so drin bin, aber wenn ich an die NFL denke und an die Zeit, in der es mich mit am meisten interessiert hat, denke ich an Lumenfield, denke an Pete Carroll, denke an Marshawn Lynch, die Legion of Boom, mit Richard Sherman, den ich irgendwie damals am geilsten fand. Das also Seattle ist für mich tatsächlich sportlich ein ziemlich großer Football Bezug, auch wenn früher, ich glaube, Sean Kemp war das, der irgendwie
die Seattle Supersonics,
Seattle Supersonics gab, auch ein geiles Basketballteam gehabt. Aber hilf mir, weil ich kein Ergebnis kenne oder sonst wie. Was, wie ging es ab im Lumen Field und wie steht es um Seattle?
Man hat wieder gemerkt, die Zeiten sind vorbei. Sie sind trotzdem noch ein Playoff-Contender. 4 Siege, 4 Niederlagen jetzt, aber gestern haben sie, um es mal deutlich zu sagen, eine Scheiße vom anderen Stern offensiv zusammengespielt. Die alte Legion of Boom, das war die legendäre Defense, die damals den Super Bowl Saison 2013 gewonnen hat, den ersten und einzigen, weil sie ein Jahr danach ja gegen die Patriots den Ball nicht von der einen Yardlinie in die Endzone gelaufen sind.
Letzter Spielzug, warum nicht Marshawn Lynch?
Genau, ja, es war nicht ganz der letzte Spielzug, aber es war so eine Minute vor dem Ende und durch die Interception, aber egal, wir schleifen völlig ab. Haben sie das verhauen? Ja, das war ganz schlecht, footballtechnisch gestern, und die sind von einem wahren, also einem sicher Playoff-Team, die Bills werden auf jeden Fall, alleine weil es in ihrer Division sonst nur Schrottteams gibt, die werden, also dem Rekord nach, no front hier gegen irgendwelche Jets-Fans oder so, die werden in die Playoffs gehen. Die haben mit Josh Allen, ihrem Quarterback, den MVP-Frontrunner. Also das ist schon gewaltig, wie groß der Unterschied da gestern war zwischen zwei Führenden in ihrer Division. Es ist 31-10 ausgegangen. Und das hat auch absolut den Spielverlauf, also, und der Touchdown überhaupt erst, also die hatten ganz lange nur 3 Punkte, die Seahawks, der Touchdown überhaupt erst, der war eher schon so in der Garbage-Time, wo Buffalo gesagt hat, ja, dann schmeißt halt 18 kurze Pässe, dann sind auch 5 Minuten von der Uhr und dann macht halt noch einen Touchdown, ist uns doch egal. So, das war schon krass, und die Seahawks sind weit weg von genau diesen Zeiten, an die du gerade erinnerst, wo sie eine klare Identität hatten, geile Defense, krasses Laufspiel und ein aufspielender junger Russell Wilson.
Genau.
Da sind sie weit weg von. Ja. Aber jetzt müssen wir den Cut zurück machen, bevor du gleich von deiner Spanien-Rundreise erzählst, wo ich auch sehr gespannt bin, was da so los war. Wir müssen natürlich noch, aber weil über die Zehner müssen wir noch reden. Es ist Lauschangriff FC 10 und ich muss mich erstmal entschuldigen. Stimmt. Ich habe natürlich letzte Woche wieder absoluten BS gelabert, denn natürlich hatte Lothar Matthäus die 10 damals nochmal in seinen letzten Spielen für Bayern, als er schon knappe 40 oder war er sogar schon 40, weiß gar nicht mehr, ich glaube knappe 40, 38 oder so. Stefan Effenberg hatte die 11 und Paulo Sergio die 13. Da habe ich letzte Woche Quatsch erzählt, hat mir ein aufmerksamer Lauscher direkt geschrieben. Vielen Dank dafür. Der größte Zehner, Juan, was sagst du? Für mich gibt's da eine ganz klare Antwort für Leute meines Alters. Ich bin gespannt, ob du es ein bisschen anders siehst, weil du ja ein Ticken älter bist als ich.
Ja, ich könnte mir vorstellen, die Herkunft ist, das Herkunftsland ist das gleiche. Für mich ist es ganz klar Diego Armando Maradona.
Spannend, okay. Dann weißt du auch schon, wen ich meine.
Ja, es ist so klar, aber auch der Position halber, Schmizo, weil der tatsächlich als Zehner gespielt hat, im Gegensatz zu Lionel Messi, der ja lange über den Flügel gekommen ist, beim FC Barcelona. Und aber klar gehört Messi da für mich, vor allen Dingen auch durch viele Spiele dann auf der 10 und vor allen Dingen auch der Nummer, die er dann auf dem Rücken hatte. Auch dazu ist es bei mir erstaunlich argentinisch geprägt, wo ich gerade so drüber nachdenke, denn Pablo Aimar, ich glaube, wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen, eines der großen Vorbilder von Messi, war ein Zehner, und den habe ich geliebt, als der bei Valencia gespielt hat. Und dann gibt es noch den großartigen Juan Román Riquelme, der also mehr Zehner praktisch gar nicht, also kann kein Mensch ausstrahlen in so einer Übersicht, aber gepaart mit so einer gewissen läuferischen Langsamkeit, aber so einer wahnsinnigen Schnelligkeit im Kopf, auch ein unfassbar geiler Spielmacher gewesen. Und dann sind es bei mir, aber Diego ist auf der 1, 4 Argentinier, die ich gerade anspreche.
Aber das sind nicht
erst noch andere ein.
Alter, aber ich bin natürlich Juan Román Riquelme, bin ich voll bei dir, weil das war für mich auch immer so der wahre Spielmacher. Das haben so, ich weiß noch, meine Buddies damals, die haben das auch nicht verstanden, weil die meinen ja, aber zum Beispiel, weil ich meine, ey, Leute, den müsst ihr euch mal angucken. Das ist so ein richtiger Zehner. Das ist kein Sechser, das ist kein Achter, das ist nur ein Zehner. Das ist so ein reiner Spielmacher, der schießt aber auch nicht viele Tore. Da kannst du nicht sagen, ist ja vielleicht auch eine hängende Spitze. Nein, der Typ war wirklich der vielleicht sogar letzte ultimative Spielgestalter, so richtig gibt, also du hast Spieler, die sich überall einmischen und den Ball fordern und aber keine Ahnung, Kimmich ist ein Sechser-Spielmacher und so, aber so ein richtig letzte klassische Zehner irgendwie schon gefühlt oder der urtypischste, sagen wir es so, ist Riquelme. Ich meinte zum Beispiel damals, meine Kumpels meinen, ja, aber Ballack ist doch auch so ein Spielmacher. Und dann meinte ich, nein. Ballack ist so ein, heute würde ich sagen, Box-to-Box-Achter. Teilweise hat er auch auf der Sechs gespielt. Der hat, glaube ich, bei Chelsea auch mal relativ weit rechts gespielt. Ihr müsst euch mal Riquelme anschauen, dann wisst ihr, was so ein, das ist ein Spielmacher. Ballack ist kein Spielmacher in dem Sinne.
Nein, sagt er ja selber. Und ich habe ja ab und zu mit ihm zu tun, dass er natürlich über die 8 gekommen ist. Aber je nach Situation, und das ist ja ein großes Thema irgendwie gerade, auch was Entscheidungsfindung und Selbstständigkeit auf dem Platz angeht, hast du vollkommen recht, hat der sich auch mal fallen lassen. Und ich habe vor der Europameisterschaft das Vergnügen gehabt, mit ihm ein Spiel nachzukommentieren. Europameisterschaft 2008. Deutschland im Viertelfinale, meine ich, gegen Portugal, ziemlich sicher Viertelfinale. Und du, ich saß neben ihm und konnte mir dann eben doch nicht verkneifen, irgendwann zu ihm zu sagen, Alter, wie unfassbar gut hast du denn zu der Zeit Fußball gespielt, weil es mir so ein Stück weit entfallen war. Aber der hat vor allen Dingen ganz viele kurze, extrem kluge Ballkontakte gehabt und hat aber so einen Einfluss auf das Spiel genommen, Schmizo. Also da sind natürlich auch immer Nuancen von Spielmachertum dabei gewesen, aber der hat sich vielmehr auch dafür verantwortlich gefühlt, dass defensiv eine gewisse Struktur da ist und das hat Diego Armando Maradona nicht gemacht und Juan Riquelme ganz sicher auch nicht.
Eine Körperlichkeit, eine Torgefahr, also wie gesagt, Riquelme, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, da muss man echt sagen, der war für Zweikampf nicht zuständig, der war auch für Tore schießen nicht zuständig. Der war nur dafür, den Ball anzusaugen und den nächstschlauesten Pass zu spielen. Das war echt.
Na, Tore geschossen hat er schon. Tore geschossen hat er schon. Nicht so viele wie Diego, aber er hat welche gemacht.
Ja, wenn du so weit vorne spielst, irgendwann. Aber es war nicht sein, auch wie er die geschossen hat.
Das Freistöße. Waren vielleicht
so, genau, Freistöße und mal so geschlänzte Flache, aber der hat jetzt nicht wie Ballack aus 30 Meter mal einen draufgezimmert aufs Tor. Egal, wir schweifen weit ab. Also für mich ist es Lionel Messi, ich verstehe das mit Maradona, aber da habe ich zu meine stärkste Erinnerung an Maradona ist beim Lothar Matthäus Abschiedsspiel Bayern gegen Deutschland, weil ich ihn halt einfach leider nur aus alten Aufzeichnungen, aber überhaupt nicht aus dem Live-Fußball kenne. Und ich glaube, das ist dann so eine Generationensache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Pelé hat immer die 9 getragen, ne? Da wir uns jetzt. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt nicht wieder Schmarrn, aber das ist ja so die Urdiskussion. Ist es Pelé oder Maradona? Ist so die frühe Zeit? Später ist es Ronaldo oder Messi? Und ja, für mich
Wobei,
ist es.
Wobei, der hatte ganz sicher auch mal die 10, aber das ist, bin ich da auch im Bildmaterial zu wenig zu Hause.
Aber auch vom Stil
Pelé
her.
Eher in der 10. Ja, ja.
Aber
der war, glaube ich, auch alles früher, aber genau.
Ich glaube, wer so wie ich irgendwann so richtig in den 2000ern spätestens in den Fußball reingerutscht ist, dafür war Lionel Messi und ist er ja immer noch, gerade wieder irgendwie nach Einwechslung, lupenreinen Hattrick hier für Inter Miami gemacht, ist der einfach zu krass. Und deswegen, also das will ich auch erstmal sehen. Mir ist da jetzt nicht bange, wenn ich mir angucke, was ein Lamine Yamal macht und andere Leute, aber trotzdem Messi über die Strecke, die Karriere, das will ich erstmal sehen, dass da einer mit der 10 auf dem Rücken rankommt.
Kaum ist er in Amerika, kriegt er natürlich sofort mit, was in der MLS passiert. Nee, die 3 Tore von Lionel Messi sind tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen.
Das habe ich in der Tat, das habe ich nur in der Süddeutschen gelesen. Das hat er jetzt mit Amerika gar nicht so viel
zu tun. Ich hätte gedacht, das hast du heute Morgen im Frühstücksfernsehen gesehen, weil man damit natürlich dann bombardiert wird, wenn man.
Ja. Nee, Jan, ich sage dir, hier wirst du von Freitag bis Montag nur mit Football bombardiert. Und wenn nicht NFL, dann College Football. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommt vielleicht mal Basketball. Und irgendwann kommt dann mal Fußball ganz hinten dran. Ja. Das ist schon so. Ja. Jan, erzähl. Dein Trip zum, ich sag's jetzt, wie ich sehe, aktuell heißesten Team Europas, was du jetzt zweimal sehen durftest, was zwei große Rivalen, zwei andere europäische Schwergewichte einfach mal weggemacht hat mit 4 Toren wie nix Gutes.
Ja, Es war beeindruckend, Schmizo. Also ich war ab Dienstag Vormittag in Spanien und auch wenn die Folge nummertechnisch von der 10 geprägt ist, wird es dann, glaube ich, bei uns thematisch eher eine Verteidigungsfolge in ganz vielerlei Hinsicht, was den Fußball angeht. Denn das,
weil du dich verteidigen Spannende möchtest ist, für den Schwachsinn, den du hier immer erzählst? Nee, ich glaube, es müssen sich...
Das verschweige ich dann ja, weil ich verteidige mich nicht, dann wird es nämlich nur noch schlimmer. Wobei, du, ich hatte neulich, letzte Folge, hast du gesagt, ein Viertel der Bundesliga-Saison ist vorbei und ich habe gedacht, okay, der hat doch recht, es sind schon 9 Spiele vorbei, ich kriege sie einfach nicht alle zusammen, aber wir sind glaube ich erst am 7. Spieltag gewesen, aber es ist auch wurscht, ich bin ja auch immer nicht, was Zahlen angeht, auf der Höhe, jetzt, viel wichtiger. Ohne dich da wieder in den auf den Fehler hinzuweisen, nachträglich, was ich hiermit aber trotzdem.
Ja, stark, hast du eh schon gemacht.
Es ist die Art und Weise, wie du dem FC Barcelona begegnest, die finde ich spannend ist als Gegner. Und dann ist es natürlich die Art und Weise, wie Barcelona unter Hansi Flick Fußball spielt, was zweimal aufgeführt wurde. Einmal Mittwochabend zu Hause gegen die Bayern in der Champions League und dann ein paar Tage später, ich durfte auch da sein, in Madrid im Clásico. Was hängen geblieben ist, grundsätzlich, Schmizo, du kannst gegen Barcelona verteidigen, wie du möchtest, so hoch wie die Bayern oder so kompakt und eher tief tendenziell wie Real Madrid und am Ende kriegst du gerade trotzdem 4 Gegentore verpasst von den Katalanen, die, und die Zahlen sprechen für deine These, das mitbeste Team sind, was auf dem Kontinent bei uns rumläuft. Es war in der Stadt beeindruckend zu sehen, wie sehr Barca alle wieder in den Bann zieht. Denn das war in den letzten Jahren ja nicht unbedingt so. Und bei all den institutionellen Schwierigkeiten, die dieser Club hat und all den finanziellen Problemen, ist das gerade das große Vergnügen. Und du merkst es allen an, die über Fußball reden. Du merkst es allen an, die über Fußball schreiben, weil dich Barca von jeder Ecke, von jedem Kiosk aus anlacht oder von allen möglichen Plakaten. Sie genießen das sehr, das Hansi Flick, und das muss man ja, das kann man gar nicht oft genug sagen, das sage ich jetzt auch gern nochmal, dass der diese Mannschaft so unfassbar hinbekommen hat, Schmizo. Das hätte vor 2 Monaten niemand gedacht, sage ich einfach mal, und ich schon mal gar nicht, denn
ich habe ja meinen Track-Record, ihr könnt alle nachgucken, ich war ja mal bei 93 zu Gast und der LL Curly hat es dankenswerterweise auf Twitter, muss ich gleich noch antworten, wieder rausgekramt. Wir hatten damals eine Riesendiskussion, weil er meinte, ja, aber waren die Bayern damals nicht einfach geil, ist Hansi Flick wirklich so ein guter Trainer, und ich war der Einzige, der in der Runde, der sehr stark diesen Punkt gemacht hat, doch, das ist ein außergewöhnlicher Trainer, ist mir gerade das Licht ausgegangen, das ist ein außergewöhnlicher Trainer, und dann hatte ich natürlich eine harte Zeit, als das als DFB-Trainer so lala lief und viel reingeregnet ist. Und jetzt stehe ich natürlich wieder da und kann fast behaupten, ich habe es euch doch immer gesagt.
Das kannst du jetzt definitiv tun. Ich muss ehrlich sagen, meine Skepsis ist so gewachsen während seiner Zeit als Nationaltrainer. Diese wunderbare Doku hat dann noch ihr Übriges getan, um meine Meinung letztendlich zu verfestigen. Und vielleicht lässt man sich ein Stück weit zu sehr davon blenden. Ich dachte ehrlich gesagt aber auch, Schmizo, weil wir wissen, aus welcher Situation die Bayern kamen damals, um jetzt den Fokus tatsächlich auf Hansi Flick zu legen, unter Niko Kovac, dass man das Gefühl hatte damals, er muss nur die Hand auflegen und allen sagen, ihr seid wirklich toll und ihr seid gute Fußballer, und es wurde dann besser. Aber möglicherweise war diese Dominanz und diese Art und Weise, wie sie dann ja in diese Corona-Phase reinrutschend Fußball gespielt haben und diese Champions League hochverdient gewonnen haben, dann doch mehr auch das Verdienst von seiner Art und Weise, auch fußballerisch Sachen den Jungs mit an die Hand und an die Füße zu geben, die vor allen Dingen ziemlich klar und einfach waren. Also der hat diese Fähigkeit, man kann es nicht anders beschreiben, würde ich sagen, aus Mannschaften, die aus einem leichten oder auch einem mittelschweren Zweifel kommen, in relativ kurzer Zeit wieder ein Team zu machen, das für eine Idee einsteht. Und das ist diese Hansi Flick-Idee. Mhm. Und man kann vieles, was man jetzt gegen das Licht hält, zu der Bayern-Zeit eben auch auf Barcelona projizieren. Und es stimmt einfach alles, 1:1. Und was mich so ein bisschen hellhörig hat werden lassen, ist, dass in den letzten Tagen, Wochen anscheinend auch immer mehr in Barcelona durchgesickert ist, wie schwierig das am Ende war unter diesem eigentlichen Clubheiligen Xavi Hernández. Und ich habe jetzt über Umwege gehört, dass der ein oder andere Spieler eben auch gesagt hat, es war eine Zeit, die sehr negativ war, vor allen Dingen am Ende. Und ich würde denken, das hat natürlich nicht nur mit Xavi und den Spielern und ihrem Verhältnis zu tun, sondern auch damit, wie auch die Verantwortlichen des FC Barcelona, die man weiterhin sehr in Frage stellen darf, finde ich, für all ihr Gebaren, in erster Linie der Präsident Joan Laporta, der auch so eine Art Sonnengott ist, der sich immer wieder mit ihm gestritten hat und dann gesagt hat, du bleibst, ach nee, du gehst und du bleibst doch. Es war ein ungesundes Umfeld, so ein bisschen toxisch.
Ja.
Und Hansi Flick
hat es geschafft. Ja, voll, toxische Beziehung, ne? Genau das.
Genau, hat es geschafft, dieses Team sowas von zu einen. Und dann es gibt 100 Möglichkeiten da, mit großen, bewundernden Augen drauf zu gucken. Eben dieses junge Team, jetzt fehlen ja so wahnsinnig viele Leistungsträger, auch schon seit Anfang an, hinter sich zu vereinen und eben auf diese Spielidee zu eichen, die sie durchziehen, egal gegen wen. Kurze Zahl, 6 Spieler unter 22 gegen die Bayern und dann natürlich auch im Klassiko, weil die gleiche Mannschaft gespielt.
Ja.
6 unter 21, 5 davon aus dem eigenen Nachwuchs, Schmizo. Und am Ende sind es gegen die Bayern, glaube ich, 8 oder 9 aus dem eigenen Nachwuchs, die dann da insgesamt auf dem Platz standen. Und es ist ja auch immer wieder in beiden Spielen so gewesen, dass sie ja nicht immer die Besseren waren. Bayern hat Chancen. Bayern ist das bessere Team ab Minute 5, 6, 7, 8, würde ich sagen. Für eine halbe Stunde lang, aber findet zu wenig Ideen. Tappt in die Abseitsfalle am Mittwochabend in entscheidenden Momenten. Und dann hast du eben vorne diese Typen, die in Momenten, in denen es gar nicht so wahnsinnig aussichtsreich aussieht, sowas von besondere Sachen machen. Und das ist in erster Linie Lamine Yamal und dann natürlich auch Rafinha, wobei Fermín López auch fantastisch gespielt hat gegen die Bayern. Und so springt am Ende.
Ja, und die Lewandowski, keine Antwort mehr. Bitte.
Ja, ey, wobei, der hätte gegen Real auch 4
Stück mal. Ja, genau den habe ich jetzt noch mehr.
Ich bin noch am Mittwoch.
Ah, ja, okay.
Und der ist natürlich auch wichtig. Der hat auch gute Aktionen in der eigenen Hälfte, wie er da nach 50 Sekunden den Ball abschirmt, ablegt, Pedri auf Fermín López spielt und dann die Bayern hochstehend das erste Mal erwischt werden. Mhm. Ich glaube, nach 59 Sekunden das Gegentor kassieren. Ja. Und Barcelona eben die Qualität hat und viele Spieler hat, die auch dieses Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten haben, um das auszunutzen, wenn der Gegner selber die Chancen nicht macht und dir was anbietet. Bayern, du hast es möglicherweise gesehen, wirkte überfordert, vor allen Dingen in der letzten Linie, wobei die ja letztendlich auch nur das ausgebadet hat, was davor passiert ist, in der, ich sag mal, fehlenden Arbeit gegen den Ball. Wobei es auch wieder Situationen gab, wo man zu Recht sagen konnte, Mensch, Manuel Neuer, auch nicht wahnsinnig doll, vor allen Dingen irgendwie auch im Aufbauspiel hat er sich viel geleistet. Dann hattest du mit Minje und Upamecano eben die beiden Kerle, die ja tolle Spiele gemacht haben in dieser Saison, aber nicht gegen Gegner von dieser Größenordnung. Mhm. Und die hast, ich weiß nicht, ob du das vierte Tor noch vor Augen hast, da einander in komische Richtungen schicken und selber erst spät realisieren, wo die eigentliche Gefahr herkommt, nämlich durch Rafinha in ihrem Rücken. Also wer sich das nochmal anguckt und vor allen Dingen auch sieht, wie Upamecano joggt für 4-5 Meter, um dann zu realisieren, dass er eigentlich im Sprint gefordert ist und dann auch Minje abbiegen muss, weil er eigentlich in eine andere Richtung unterwegs war. Also es war erstaunlich, wie die Bayern das mitunter fehlerhaft verteidigt haben, aber eben auch erstaunlich, Schmizo, denn das gehört auch zur Wahrheit, wie Barca das genutzt hat. Sie haben 4 Torschüsse aufs Tor von Manuel Neuer und sie machen alle 4 rein.
Ja,
es war beeindruckend.
Wirklich. Da kann man natürlich sagen, ob das so ein bisschen ob das nachhaltig so fortführbar ist. Aber trotzdem, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn du die zwei schlägst, deine Nemesis auf europäischer Ebene und den ewigen Rivalen halt, ne? Der Gradmesser immer noch, also gefühlt ist ja Real immer der Gradmesser in Spanien. Es ist halt noch ein Tick größere Verein als Barcelona von den Titeln her jetzt gar nicht mehr.
Jo.
Was die Meisterschaft in den letzten Jahren angeht, ist es ja ein schönes Battle. Ich weiß, es ist ja ungefähr offen, mal der, so ein bisschen. Ne? Ich glaube, Barca hat da knapp die Nase vorn. Dafür gewinnt Real ständig den Henkelpott. Wenn du die beide wegmachst, das ist schon krass. Und du hast es ja schon auch gesagt, in unterschiedlichen Stilen. Bei den Bayern ist es halt, glaube ich, so, das, was du beschreibst, es hängt. Und das ist dann doch beunruhigend, weil ich habe ja vor so 3 Wochen oder so hier gesagt, ey, die müssen genau so weiterspielen. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, was sich jetzt schon zeigt, ist, es hängt an der Qualität des Gegners, ob Bayerns Plan aufgeht und nicht, es hängt nicht an ihnen selbst, ist so mein Eindruck. Ne? Gegen Bochum machen sie dann 5 Stück, die kommen gar nicht aus dem Strafraum raus, Kiel wird rasiert, weil die halt nicht die individuelle Klasse haben, das zu bestrafen, was Bayern anbietet. Aber dann spielst du das gleiche Spiel gegen Frankfurt, kriegst 3 Hütten schon mal und von Barcelona kriegst du dann halt einfach 4 und machst selber nur eine. Okay, du machst 2, aber die eine ist abseits, die erste von Kane. Aber auch das Tor von Kane ist ja auch ein absolutes Zaubertor, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja gut, das war so brillant, das war klar, dass da irgendwann das Tor fällt, sondern du hast recht, es gab diese Phase, 15. bis 30. ungefähr, wo das Spiel offen war. Aber all in all, wenn wir einen Strich drunter machen, hat Barcelona denen komplett die Hosen ausgezogen. Und du hast gesehen, dass Barcelona seinen Hansi Flick-Plan hat, den durchzieht und offensichtlich völlig unangetastet davon, was der Gegner ist. Wenn es ein Schwacher aus La Liga ist, dann gibt es halt 8 Stück. Die Bayern und Real kriegen halt 4. Und die Bayern selber, wie gesagt, die leben davon, dass sie leben vom Gegner, es ist zu hart formuliert, aber sie sind noch nicht stabil genug, um das gegen ein Top-Team auf dem Level zu spielen, dass ein Top-Team das nicht gelöst kriegt. So.
Ja. Und da bin ich aber auch doch wieder bei der individuellen Klasse, ohne besonders draufhauen zu wollen. Aber wer war richtig gut in Barcelona bei den Bayern?
Ja.
Also Harry Kane. Nee, durchgehend niemand. Und Harry Kane hat wahrscheinlich wirklich noch am meisten abgeliefert, so ob seiner Fähigkeiten. Aber ich finde, man merkt dann auch bei Upamecano und bei Minjay, dass die auch an Grenzen kommen. Mhm. Wie du sagst, gegen vor allen Dingen so einen Gegner. Und wenn dann die Kollegen davor nicht ausreichend Druck auf den Ball bekommen und da geht es ja manchmal um eine halbe Sekunde, Schmiso. Denn Lamine Yamal hatte nicht viel Zeit, den Querpass zu spielen irgendwie zum 4:1, den Rafinha dann natürlich auch perfekt verarbeitet und dann auch perfekt abschließt. Aber ja, man hatte wirklich das Gefühl, dass Barca sie im Griff hat. Ein Barcelona, das 128 Kilometer gelaufen ist gegen den FC Bayern. Das ist brutal, und das es eben viel häufiger geschafft hat, die Bayern, wenn sie denn im Ballbesitz waren, zu nerven und dafür zu sorgen, dass eben nicht die perfekten Bälle vorne reingespielt werden konnten. Und ich muss auch sagen, Michael Olise, und du hast ihn viel gesehen in der Premier League, und er ist aber in seiner ersten Champions League-Saison, der braucht für mich gefühlt auch noch, um auf diesem Niveau dann wirklich Spiele zu machen, die den Unterschied machen. Mhm. Gegen Gegner aus der Bundesliga, du hast sie schon angesprochen, ist das eine ganz andere Kiste, genau, auch gegen Bochum jetzt.
Der haut dann halt so einen Freistoß rein, genau. Aber es ist, ich verstehe schon. Leroy
Sané, Kingsley Coman auch, ja. Und Serge Gnabry hatte noch mit die besten Aktionen, vor allen Dingen auch durch die Vorarbeit. Das Abseitstor von Kane bereitet er auch vor, aber der ist jetzt auch nicht permanent dann in diese Duelle gegangen mit den Außenverteidigern des FC Barcelona, die mit Koundé und Balde aber aktuell auch wirklich herausragend in Form sind. Und Joao Palhinha ist ausgewechselt worden und dafür kam Goretzka. Also das war
Stunde, du. Der absolut abgeschriebene Goretzka, der nur noch Innenverteidiger-Notnagel war.
Genau. Ja. Also, und da reden wir auch über so eine gewisse Unwucht, die es dann noch gibt beim FC Bayern im Kader und die sich möglicherweise, und wir sind ja früh in der Saison, aber dann noch erstmal wieder wegentwickeln muss, sage ich mal. Aber das ist ja genau die Frage, Schmizo, deswegen habe ich auch gesagt, ist es vielleicht auch doch eine Verteidigungsfolge, dass sich eben Vincent Kompany die Frage gefallen lassen muss, warum so hoch verteidigen? Warum hast du nicht so ein bisschen zumindest diesen Plan, ich sag mal Plan T, für tiefer verteidigen in der Tasche? Das lohnt sich doch vielleicht mal. Und dann gehst du mit diesem Gedanken schwanger und trägst den in meinem Fall ein paar Tage mit dir rum durch Spanien. Und dann bin ich eben am Samstag in den Zug gestiegen und von Barcelona nach Madrid gefahren und sehe dort, wie ein Team, das sich ja wirklich fantastisch darauf steht, im Zentrum kompakt zu stehen und eine gute, stabile, tiefe Viererkette zu haben, die gern auch mal zur Fünferkette wird, wenn Jude Bellingham hinten reinrückt, sich auch schwer tut. Und es ist ja eine Ähnlichkeit da gewesen, weil Real Madrid war in der ersten Hälfte definitiv nicht schlechter als der FC Barcelona, aber sie machen ihre Chancen nicht. um dann am Ende Vini in Durchgang hatte eine dicke,
Mbappé hatte
vier Gegentore zu kassieren. Ja, ja, genau, Vini hatte eine dicke. Und dann, genau, es ist letztendlich, na klar, hat sich vieles auf Kylian Mbappé kapriziert nach dem Spiel, weil der, wenn er getroffen hat, im Abseits stand. Also das war ja wirklich auch eine der Quintessenzen aus diesem Samstagabend. Die Kunst des sehr, sehr hohen Verteidigens beherrscht der FC Barcelona definitiv auch gegen Top-Gegner. Und alleine im Clásico haben sie Real Madrid 12 oder 13 Mal ins Abseits gestellt. Kylian Mbappé 8 Mal an der Zahl.
Und oh, das Schmizo, ist so oft.
Da ist doch selbst der bekanntlich im Abseits geborene Pipo Inzaghi ganz sicher etwas neidisch geworden. Also das ist doch...
Ja, aber dem Lurch wurde das ja nie weggepfiffen. Das ist ja immer so.
Dem wurde das nie weggepfiffen.
Mit den Italienern denkst du dir immer, oh, du armer Typ, ey, lebst im schönsten Land der Welt, aber bist ausgerechnet Fußballer geworden. Das Einzige, was ihr nicht könnt, komm, dann pfeife ich dir wenigstens das Abseits nicht weg. So ist das doch mit den Italienern. Ey, aber sag mir
du, mal. Würde es den VAR nicht geben, Schmizo, ein Gedanke dazu? Wahrscheinlich hätte das ein oder andere Real Madrid-Tor gezählt, so knapp wie die Entscheidungen waren, ne? Also, die haben keine Torlinientechnologie in Spanien, aber sie haben dieses halbautomatische Abseitserkennungssystem. Das hat Barcelona, der Mannschaft, die europaweit den Gegner am häufigsten ins Abseits stellt, definitiv auch geholfen, wobei das ja auch alles dann korrekt war. Es ist ja gar keine Frage. Aber es war beeindruckend zu sehen, wie sie das dann in Halbzeit 2 gemacht haben. Und ich werfe dir einen Namen noch zu, der für mich der Mann des Spiels war. Das war Frenkie de Jong. Der kam zur zweiten Hälfte und das ist natürlich eine Hansi Flick-Entscheidung gewesen, zu bringen. Und mit dem hat Barca das Spiel auf seine Seite gezogen.
Ja, ja. Jetzt sag mir noch kurz, was passiert denn da jetzt bei Real Madrid? Also zu Hause gegen Barcelona und jetzt kann man ja niemand mehr sagen, ja gut, da ist halt der verrückte Messi noch da oder was weiß ich, Das knarzt ja schon gewaltig. Die haben ja auch einen relativ impulsiven, gut bekannten Präsidenten. Ich weiß es nicht. Was ist denn da los in Madrid, so aus deiner Erfahrung nach so einem Debakel?
Nicht viel ist da los. Dafür haben sie zu erfolgreich gespielt unter Carlo Ancelotti in den letzten Jahren. Und du hast schon recht, es gibt immer wieder Niederlagen, die ein sehr stabiles Konstrukt komplett ins Wanken bringen können, aber nicht in diesem Fall. Zum einen, weil Real Madrid in steter Regelmäßigkeit dann doch gewohnt ist, mal auch gegen Barcelona zu Hause in dieser Höhe zu verlieren. Erinner dich an Ronaldinho und den jungen Messi und an den jungen Sergio Ramos, der da von Ronaldinho eingedreht wurde, wie sonst was.
Alles gegeben, ja. Aber das heißt, die sagen dann wirklich, ja mein Gott, dann holt halt Barca wieder die Meisterschaft dieses Jahr, wir kommen dann nächstes Jahr zurück. Aber wir holen uns die Champions League. Ja, aber jetzt sind sie ja schon, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt muss ich nebenher auf die Tabelle
sechs
gucken.
Punkte. Sechs Punkte weg. Gut, Atletico verliert noch bei Betis diese 9 Punkte weg. Ja, aber in Spanien zählt der direkte Vergleich am Ende der Saison. Also der wird, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert, im Rückspiel 35. Spieltag in Barcelona sehr sicher an die Katalanen gehen. Ja. Aber Schmizo, es gibt schon einiges, was sich auch Carlo Ancelotti dann ans eigene Revier heften darf, weshalb er natürlich einen Vertrauensbonus bekommt, auch in schwierigen Zeiten.
Okay, und das letzte Mal, als sie verloren haben. Das meine ich gar nicht, dass man den jetzt rausschmeißen müsste oder
okay,
so.
Okay, weil es hört sich an, als wenn du denkst, es wird jetzt besonders unruhig.
Nein,
es wird unruhig
nein.
Vor allen Dingen für Kylian Mbappé. Das ist derjenige, den sie fast alle als Alleinschuldigen ausgemacht haben. Und ich glaube, man stellt sich mehr und mehr die Frage, war der zu lange in Paris und durfte zu lange machen, was er wollte?
Ja,
und ist der noch jemand, der in der Lage ist, sich einzufinden, sich zu integrieren in ein Team, das wirklich gut funktioniert hat? Oder ist er eher der Störfaktor? Ich finde, auch Vini hat jetzt kein wahnsinnig tolles Spiel gemacht. Vinicius Junior, der heute Abend wahrscheinlich in ein paar Stunden den Ballon d'Or überreicht bekommt in Paris. Aber an Kylian Mbappé kannst du natürlich vieles festmachen. So oft wie der vor dem Ersatzkeeper Iñaki Peña aufgetaucht ist, ohne das Ding reinzumachen, als er nicht aus dem Abseits kam. Das hat dann schon Spuren hinterlassen und für Riesendiskussionen gesorgt, auch am Tag danach. Aber du, also die wissen selber, die Saison ist noch lang Und sie haben sich in der Champions League gegen Dortmund, und da bin ich nochmal bei unserer Verteidigungsfolge, weil Nuri Sahin sich anhören musste, warum so tief verteidigen nach 2:0 Führung. Da haben sie sich ja irgendwie in einer zweiten Hälfte in den Rausch gespielt und sie haben die Fähigkeiten. Aber sie sind noch nicht in der Form, dass sie es immer abrufen können. Aber sie sind natürlich ein Team, das die Fähigkeiten hat. Jetzt auch wieder, und das waren vorher dann auch eben eine Reihe von Spielen, Schmiese ohne Niederlage, 42 am Stück vor dieser Pleite gegen Barca in der Liga, sich jetzt wieder in eine Serie, sage ich mal, zu spielen, um am Ende auch wieder vor Barca zu landen. Denn bei denen ist bei all der Jugendlichkeit eben die Frage, wie lange hält das tatsächlich an? Wobei so viele zurückgekommen sind, auch mit Olmo eben und De Jong, mit Gavi, der gefeiert wurde ohne Ende, dass die Möglichkeiten eher größer werden für Hansi Flick, auch in den nächsten Wochen, Monaten.
Ja. Also schauen wir mal, 6 ist eine Menge Holz. Bei Mbappé bin ich übrigens völlig dabei. Der hat nochmal gepiekt, als er beinahe seine zweite WM gewonnen hat, 2022. Wahrscheinlich der beste Spieler, der ein WM-Finale verliert aller Zeiten. Das wird es wahrscheinlich so nie wieder geben. Aber ich sehe das genau so. Habe ich im früheren Lauschangriff schon öfter mal gesagt. Paris hat den kaputt gemacht. Die haben sich vor ihm in den Staub geworfen, die haben sich kleiner gemacht, als er ist. Ist ja jetzt auch kein Riesenverein. Sie wollten es halt werden und sie dachten, sie schaffen es so. Und ich weiß nicht, ob man das aus dem wieder rauskriegt. Weil der kann jetzt natürlich schon noch nachreifen, aber ich glaube, inzwischen ist er so 25 oder so. Da genau. Ist jetzt schon in sehr entscheidenden Jahren ist da sehr viel in die falsche Richtung gereift und ich bin einfach gespannt, weil das echt nicht ungefährlich ist, dass der, für mich gab es immer die zwei ausgemachten Ronaldo-Erben und Messi-Erben, Haaland und Mbappé. Das waren für mich die zwei, die werden den Verein zum Dauer-Champions League, zum Dauermeister in seinem Land machen. Und das bewahrheitet sich ja gerade bei Haaland. Mit der gewonnenen Champions League bei Man City schon irgendwo noch. Und der ist ja, ich weiß nicht, Haaland ist jetzt 23 oder 22. Ich glaube, der ist auch noch einen Ticken jünger als Mbappé. Mal gucken, aber bei Mbappé bin ich jetzt gespannt. Also wenn jetzt, sagen ja fast alle, ne, du hast schon angerissen, Vini Junior den Ballon d'Or bekommt, da wird der sich, ich weiß nicht, ob er sich dann das erste Mal fragt, sag mal, was ist denn hier eigentlich verkehrt? Das Ding war doch eigentlich in ganzen Fußballwelt mal ausgemacht, dass mir das zusteht, wenn die zwei alten Gockel endlich mal weg sind. Bin sehr gespannt, ob das was bei ihm in Gang setzt. Und gerade, ich meine, wenn ein Verein alle Granden hat, um so einen wieder einzurenken, müsste das eigentlich real sein. Aber ich bin da einfach sehr, sehr gespannt, ob man den Typen wieder hinkriegt. Und ohne, dass man ihn wieder hinkriegt, wird es für Real halt schwierig. Ne? Weil dafür hat er auch dort viel zu viel Einfluss und Freiheiten. Ja. Und du wirst den nicht mal auf die Bank setzen können, ohne dass ein absoluter Sturm losbricht. Ne? Und gerade ist er irgendwie ihr Problem.
Also genau, für solche Spiele, kurzum nur abschließend, Schmeso, hat man ihn geholt, aber eben nicht für solche Leistungen. Und das ist genau der Punkt. Ja. Man hat drauf gewartet, dass es jetzt richtig klickt, weil seine bisherigen, ich glaube, 6 Tore in der Liga waren auch vor allen Dingen vom Elfmeterpunkt. Neulich hat er nochmal ein schönes aus der Distanz gemacht, aber die Superaktionen sind an einer Hand abzuzählen. Und du hast es dann ein bisschen kommen sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin erstaunt, dass es nicht besser funktioniert. Ich hätte gedacht, es klappt von Anfang an ziemlich reibungslos, aber da lag ich falsch.
Also für mich gab es da zwei Betrachtungsweisen. Ich hatte so die Sorge schon, weil ich glaube, sowas kann man nicht an- und ausknipsen. Und der hat, wie gesagt, Paris hat's verdorben. Er hat sich gehen lassen in diesem Sumpf da. Es ist einfach kein, ich halte PSG für ein leistungsschädliches Umfeld einfach. Das vielleicht jetzt mit einem neuen Ansatz, mit viel jungen Franzosen, mal gucken, ob das sich ändert. Sie wollten sich den Erfolg kaufen. Messi war dann die Krönung. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube da fest dran, dass sowas schädlich ist. Und das kannst du auch nicht so schnell wieder abschütteln als Spieler, der jahrelang da war, der Spieler dieses Vereins war. Wenn du sagst, so, jetzt ist es aber auch gut hier, das ist alles ein bisschen toxisch geworden zwischen uns, jetzt drehe ich bei Real Madrid wieder auf. Nee, sondern das ist jetzt eine ganz schöne Aufgabe, dass der sich selber wieder einrenkt und wieder dahin kommt, was ja eigentlich absurd klingt, wo er mit 22 schon war, weil da war er gefühlt schon einer der drei besten der Welt. Jetzt gerade ist das nicht mehr, was eigentlich ein sehr skurriler Verlauf ist für eine Karriere. Meine Güte, jetzt hatten wir einen langen internationalen Brock. Wir machen ein ganz kurzes Break und ihr wisst warum. Natürlich möchten wir euch auch heute mal wieder darauf hinweisen, dass ihr eine geile Zeit haben könntet, wenn ihr euch EA Sports FC 25 gönnt und vor allem den Rush-Modus spielt. Und da, lass uns doch gleich mit bei Mbappé bleiben. Jan, wer wären die vier Leute, die du in dieser Raute, wir gehen jetzt mal von der Raute aus, also einen defensiven hinten, zwei auf den Flügeln sozusagen und eine vorne. Wer wäre deine Top, Traum-Vierer-Start-5? Scheiße, das verstehe ich kein Wort. Also, welche vier Feldspieler würdest du...
Doch, man versteht's.
Würdest du im Rush-Modus aufstellen?
Vier Feldspieler, ein Torwart. Ich meine, ich habe das ja mit dir einmal gezockt, beim schönen Clubhouse-Event. Lass mich selber aufstellen. Dann nehme ich einen Torwart und drei Leute. Man braucht einen kleinen, wendigen Torwart.
Moment, aber ich meinte jetzt... Welche Spieler stellst du auf? Weil da wäre ich zum Beispiel dann.
Jorge Campos ist bei mir im Tor.
Haben wir das schon mal erklärt, warum Jorge Campos im Tor ist?
Mexikanischer Torwart. Ja.
Wir mussten Sätze einsprechen, um Soundcheck zu machen. Und mein Satz war: So, jetzt geht's los, Verlängerung erste Hälfte. Und Jans war im Tor, Jorge Campos.
Und im Sturm spielt
Robin van Persie.
Der spielt bei mir aber nicht. Ich mache das so, Schmieso, okay, du kannst es anders aufstellen. So wie wir bei den Düsseldorf gespielt haben. Da war ich ja mit auf dem Feld. Ich stelle mich trotz aller Bescheidenheit mit in mein wunderbares Fünferteam. Hinter mir spielt Jorge Campos im Tor. Und an meiner Seite, ich würde mich zentral aufstellen in der Raute,
zentral
links
hinten?
Von mir. Ja, zentral hinten, da wo du dich nie im Leben siehst, weil du natürlich nur Tore schießen willst. Links neben mir, so leicht versetzt, steht Edgar Davids, rechts neben mir Roy Keane und davor der Mann, der alle unsere Tore macht, ist der Kugelblitz. Ich glaube, ich würde Ailton nehmen. Der ist perfekt gemacht für den Rush-Modus. Alter, da knallt's ohne Ende. Roy und Edgar räumen auf und spielen gute Bälle nach vorne. Und wenn jemand mal durchkommt, dann bin ich noch da und sonst natürlich Jorge Campos.
Was für
ein Rush-Team, Alter.
Ich hätte eine aktuelle Auswahl für euch im Rush-Modus. Bei mir im Tor wäre, ich schwanke zwischen immer noch Manuel Neuer, Thibaut Courtois und Alisson Becker, aber ich bin auf dem Kleinfeld, bin ich jetzt bei Thibaut Courtois mit seinen langen Gräten, ich glaube, da geht gar nichts. Oder bist du auf dem Kleinfeld viel im 1 gegen 1 und musst Alisson nehmen. Egal, damit ich nicht zu viel Liverpool habe, ich nehme Thibaut Courtois, ich stelle... da, wo du dich selber hinstellst vor lauter Hybris,
Van Dijk bei dir. Ey, nein.
Yes.
Doch nicht auf dem Kleinfeld.
Virgil
der hat
doch
nichts zu suchen.
Aber hallo, Alter, der räumt alles weg, Junge. Da geht gar nichts. So.
Nein, Schmied, du hast doch nie davon gehört, große Innenverteidiger spielen nicht gerne gegen kleine, wendige Stürmer, wie Ailton einer ist. Mein Ailton, also was der mit deinem Virgil
macht. Ich habe schon das Gefühl, dass Virgil van Dijk in der Lage wäre, Ailton zu handeln. Aber das
nicht
steht
in
einem anderen Blatt. So, vorne drin habe ich, es ist gar nicht so leicht, aber ich hätte Robert Lewandowski, weil der einfach alles vereint. Und dann brauche ich noch einen eher offensiven im Mittelfeld. Und um hier die Jugendeinzug erhalten zu lassen, setze ich natürlich auf die Zukunft und nehme Lamine Yamal. Das ist völlig klar. Und dann brauche ich
immerhin einen Hallenspieler in deinem Team.
So, und dann brauche ich links noch eine ordnende Hand. Ja, aber Roy Keane ist ein großer Hallenspieler. Du willst mich auch verarschen, ne? Meine ordnende Hand links.
Du bist Trainer, oder was? Du spielst nicht mit.
Rodri. Ich nehme Rodri.
Rodri. Ey, du hast eine Durchschnittsgröße von 1,99 in deinem Team. Also, Schmizo, du hast noch nie Hallenfußball gespielt. Da brauchst du die
aber
da brauchst du die Sascha
Bigalkis. Aber es geht nicht um Hallenfußball, es geht um den Rush-Modus, verdammt nochmal.
Ja, aber Rush ist in der Halle.
Ich mach dich platt mit meinem Rush-Team, ist auch egal. Leute, wenn euch das, sagt mal, ob ihr eher auf Jans Seite seid oder auf meiner, ob hier einer die Aufgabe falsch verstanden hat. Und ich habe so das Gefühl, vielleicht bin ich's gewesen. Ist auch egal. Eure Aufgabe, holt euch ihr eSports FC 25. Der Link ist natürlich in den Shownotes. So, und jetzt können wir noch, so mein Kopf das noch durchhält, noch einen kurzen Bundesliga-Blog machen. Und wir fangen natürlich mit, es gibt nur eine Sache, mit der wir anfangen können, oder? Wir müssen
Heidenheim gegen Hoffenheim, 0-0.
Wir müssen natürlich über Borussia Dortmund reden. Holy moly, Alter. 2-0 vorne gegen Real Madrid, am Ende 2-5. Viertes Auswärtsspiel in der Bundesliga in der Saison. Sie haben sage und schreibe einen Punkt geholt im ersten Auswärtsspiel der Saison. 0-0 gegen Werder Bremen. Und jetzt lassen die sich von Alexis Claude
Maurice
zwei Dinger reinschießen. Jan, was soll ich da sagen? Das ist, ich finde das schwer zu greifen und ich habe viel Ratlosigkeit, als ich das, ich habe es natürlich nicht in voller Länge gesehen, das hätte ich. Wobei, das wäre nicht gut für meine Gesundheit gewesen. Der Baum brennt jetzt schon wieder wie die Sau. Das ist unfassbar, wie die es geschafft haben, sich in zwei Monaten von geil, jetzt kommt Nuri und der hat auch viel bessere Ideen noch als Edin Terzic und so, was auch sein kann. Aber die haben sich jetzt schon wieder in ein Fahrwasser begeben, aus dem du jetzt aus meiner Sicht sowas von abliefern und strampeln musst, um einen einigermaßen ruhigen Winter überhaupt zu haben. Es ist absurd. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass Borussia Dortmund so schlecht in dieser Saison startet.
Weil?
Warum ich das nicht für möglich gehalten hätte?
Ja, warum?
Hätte. Ich fand die Transfers, die sie gemacht haben, super. Aha. Ich glaube, okay, Nuri Sahin ist noch relativ jung und unerfahren, aber mir kommt der wahnsinnig smart rüber. Ich glaube, das ist jemand, dem du glaubst und dem du folgst, aber vielleicht überschätze ich da auch noch so ein bisschen seine Wirkung. Ich dachte, der hat die perfekte Mischung aus Glanz, große Karriere in jungen Jahren, ja außergewöhnlich jung als Spieler ja auch schon voll am Start gewesen, mit 16 damals. Ich dachte, der ist ein ähnlicher Kickstarter als Trainer und, aber vor allem, wenn ich auf die auf dem Feld gucke, Maxi Bayer bin ich immer noch, hätte ihm nicht noch ein Jahr in Hoffenheim gut getan, das habe ich von Anfang an gedacht, aber Gyarassi braucht keine Anlaufzeit, Volltreffer. Pascal Groß, sage ich schon seit Jahren, ey, wieso haben wir den immer in Brighton unterm Radar gelassen? Inzwischen ist er der tiefe Spielmacher unserer Nationalmannschaft. Aber sag gerne, bei dir klingt es ja so, als würdest du sagen, doch, ich finde das gar nicht so überraschend.
Nee, ist es nicht, finde ich, weil das Ausmaß klar, so ein Stück weit, wie du gesagt hast, 3 von 4 Auswärtsspielen zu verlieren zu Saisonbeginn in der Bundesliga, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber die letzten Jahre waren zu sehr eben von Auf und Abs geprägt, um jetzt irgendwie dann doch davon ausgegangen zu sein, finde ich, dass jetzt mit Nuri Sahin auf der Trainerbank sofort alles zum Besseren wird. Es ist das Dauerproblem und das Dortmund begleitet. Matthias Sammer hat das, glaube ich, in Worte gefasst, wenn ich das richtig gelesen habe, der nach dem Spiel am Dienstagabend war es in Madrid und den 5 Gegentoren in der letzten halben Stunde so die Frage in den Raum geworfen hat, warum reden wir so wenig übers Verteidigen? Warum reden wir so viel über, was macht man mit dem Ball? Was sind die Ideen mit dem Ball?
Ist und das warum, nicht erlaubt, gut zu verteidigen, hat er.
Und warum ist es nicht erlaubt? Sehr gut, Schmizo, danke. Ist es nicht erlaubt, gut zu verteidigen? Und du, das ist ja jetzt der einhellige Tenor. Und dass da was irgendwie nicht funktioniert bei Borussia Dortmund. Wobei man ja sagen muss, sie waren noch nie in den letzten Jahren die Mannschaft, die aus sich intrinsisch heraus dadurch sich hervorgetan hat, wahnsinnig gut gemeinsam gegen den Ball zu arbeiten. Das Dauerthema war, was machen die Jungs im Zentrum Wie sehr verlässt wer seine Position und warum ist man so häufig konteranfällig, wie man es in dieser Saison beispielsweise ja auch gegen Bochum im eigenen Stadion schon wieder gesehen hat.
Aber und das ist, Jan, da bin ich dabei. Das ist keine Mannschaft, die sich darüber definiert. Die definiert sich über eine irre Wucht, die sie vor allem gemeinsam mit ihrem Publikum entwickeln kann, was natürlich auswärts wegfällt. Das ist definiert sich immer über junge, hochtalentierte, nennen wir sie mal Tempo-Dribbler oder einmal war es ein irrer Norweger, der alles kaputt geschossen hat. So, das war eigentlich immer diese Identität. Aber Jan, wenn du dir den, Buschi hat das mal so schön beschrieben, der ewige Circle der Borussia Dortmund-Saison. Guter Saisonstart, tolle aufstrebende junge Spieler, da gäbe es ja jetzt mit Jamie Gittens zum Beispiel schon wieder einen, macht richtig Spaß und man denkt sich, boah geil, dieses Jahr fangen sie die Bayern mal ab und holen sich ihre erste Meisterschaft seit Kloppo. Dann im Spätherbst, so Richtung Winter, die ersten überraschenden Niederlagen und fragt sich, was ist denn da los? Aber sie hängen irgendwie noch punktemäßig nah an den Bayern dran, gehen so in den Winter rein und dann kommt irgendwann in der Rückrunde der Kompletteinbruch. Sie sichern sich aber gerade noch so hinten raus die Champions League. Das war eigentlich auf Dauerschleife die Dortmund-Saison. Jan, wovon
außer
reden wir
in der
jetzt?
Saison, in der sie am letzten Spieltag Schmieso gegen Mainz hätten Meister werden können. Da spielen sie nämlich eine überragende Rückrunde, um dann am Ende als Tabellenerster in den letzten Spieltag zu gehen. Aber häufiger war es so, wie du es beschreibst in den letzten 5-6 Jahren. Ja.
Hast du recht, es gab das eine Gegenbeispiel. Da sind sie ja auch nicht weggebrochen, sondern sie hätten am Ende, weiß glaube ich jeder, Meister werden müssen. Das war abstrus, sie haben ja 2 Matchbälle. Es gab ja auch noch dieses Bochum-Spiel, sie haben ja 2 Matchbälle liegen lassen. Aber da waren sie auch nicht so, da hast du recht, da hatten sie auch ein paar Schwierigkeiten in der Hinrunde. Aber ich kann es dir jetzt nicht mehr genau sagen, wie die da nach 8 Spieltagen standen. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass die nicht 7 Punkte hinter Bayern und Leipzig waren. Nach 8 Spieltagen. Das ist schon, das würde mich jetzt wundern. Vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber ich kann mir das kaum vorstellen, dass das so schlecht war.
Ja, jetzt ist auf jeden Fall vieles schlecht, muss man sagen, in den Auswärtsspielen. Und das ist dann, was mich erstaunt, Schmieso, schon finde ich so ein bisschen beängstigend, wahrscheinlich auch aus Sicht der Dortmunder Fans, was so eine zweite Hälfte in Madrid mit ihnen dann macht. Also ich meine, nach Augsburg fährst du nie gerne, aber nach diesen 5 Gegentoren schon mal erst recht nicht. Aber es ist so vorhersehbar. Und das ist ja etwas, was jetzt niemanden groß überrascht hat, dass sie in Augsburg verlieren, weil da haben sie sich immer schwer getan. Wobei ich 33. Spieltag in der Fastmeistersaison in Augsburg war und das Spiel an einem Sonntagnachmittag kommentiert habe und sie das dort dann echt großartig gemacht haben und ziemlich souverän mit 3-0 gewonnen haben. Allaire, der zurückgekommen war, hat ein fantastisches Spiel gemacht, also in der Rückrunde ja wieder da war. Und da dachte man, okay, wenn ihr in Augsburg gewinnt, dann habt ihr es auch einfach, sowas habe ich gedacht, sowas von verdient, Meister zu werden am letzten Spieltag. Du weißt genau, wovon ich rede, weil du den letzten Spieltag in der Konferenz begleitet hast. Da gab es, finde ich, mal so eine Phase, auch in der letzten Saison dann unter Edin Terzic, wo du gemerkt hast, sie können es ja. Und zwar auch richtig gut. In Newcastle, dann die Paris-Spiele, das Rückspiel gegen Atletico. Also wenn es drauf ankam, da war Borussia Dortmund ein gutes Team und du hast gedacht, Mensch, warum macht ihr das nicht häufiger? Und jetzt fragst du dich aber, habt ihr das noch drin bei all den Heimerfolgen, die es bislang gegeben hat? Aber was hängen bleibt, Schmieso, sind 1-5 Niederlagen, in Stuttgart, Auftritte wie jetzt in Augsburg, wo du einfach rätselst.
Jan, ja? Aber die, so, genau, wir rätseln alle. Aber ich höre ja jetzt bei dir raus, wie gesagt, ich hab gedacht, die starten stark rein. Und es wird dann irgendwann mal den Knick geben mit der Ende der Hinrunde. Also jetzt sind sie ja schon voll unter Druck. Die können sich ja jetzt keinen Knick mehr leisten, sondern sie müssen jetzt anfangen, das Ding umzudrehen. Ich dachte unter so einem, wie gesagt, ein bisschen die Energie von diesem, ey, wir waren nah dran, gegen Real Madrid die Champions League zu gewinnen, das nehmen wir ein bisschen mit. Edin Terzic, jetzt war er die Lösung oder das Problem. Da gab es immer unterschiedliche Ansichten zu, aber zumindest in der Liga, in der Champions League war er offensichtlich 100% die Antwort, weil das war unfassbar, was er da letztes Jahr gecoacht hat. Ja, auch im Finale, hat ja sogar José Mourinho gesagt, der hat alles richtig gemacht, die haben die Tore nicht gemacht und das ist das Einzige, was der Trainer nicht machen kann. In der Liga war es irgendwie auf Strecke dann doch nicht, wobei der Beweis ist jetzt erstmal zu erbringen, ob er nicht dann doch der war, der sie am allernächsten rangeführt hat an die Meisterschaft.
Na, das hat er ja definitiv.
In dem Jahr, über das wir gerade
Das hat er ja definitiv. Sie sind letztendlich ein Tor entfernt von der Meisterschaft.
Genau.
Unter
aber
ihm.
Ich dachte, Jan, die rennen jetzt erstmal los unter Sahin mit starken, mit einem neuen Elan und auch vielleicht, um es so zu zeigen, ja, vielleicht waren Terzic's Ideen doch nicht immer die richtigen oder was weiß ich, alle in der Pflicht, was so ein Trainerwechsel halt so klassisch auslöst. Nein, sie hängen jetzt durch und müssen sich jetzt richtig zusammenraufen. Und wie gesagt, ich habe einen anderen Verlauf einfach erwartet.
Ja, aber eine Sache noch, und dann lassen wir vielleicht Dortmund sein. Aber hättest du gedacht, dass die Meister werden, wenn Jürgen Klopp zurückgekommen wäre, Schmizo? Also das wäre ja jemand gewesen, finde ich, wo du dann berechtigterweise hättest denken können, okay, jetzt mit dem Kerl zurück zu den großen Erfolgen. Aber Nuri Sahin
also
mit sozusagen
die, also
fast der Erwartung
Sommer,
zu belasten.
Diesen Sommer nicht. Nein, diesen Sommer nicht. Aber Jan, ich erwarte auch nicht, dass Dortmund Meister wird.
Okay, ist das könnte sich für mich so an, als wenn.
Nein,
okay, sorry.
Nein, na. Nur für mich ist Dortmund relativ klar Vierter. Und das können sie ja auch immer noch werden, ne? Also es sind auch nur 2 Punkte weniger als Leverkusen, die schon wieder haben liegen lassen. Aber, wie gesagt, normalerweise hat Dortmund ja oft so einen Verlauf, erstmal die Punkte einzusammeln und dann so langsam Platz 4 in Gefahr werden zu lassen. Jetzt ist Platz 4, also wenn nicht Wahnsinniges passiert, ist Platz 4 in konstanter Gefahr bis mindestens in den Winter rein. So.
Definitiv, weil sie haben auch viele
Verletzte,
Schmizo.
So erwartet.
Ja. Ja.
Aber nein, also Jan, es gäbe eine Möglichkeit, weil Jürgen ist nahe an der Heiligkeit, aber er ist im Endeffekt doch nicht heilig, dass er mit Handauflegen lösen kann, sondern der löst mit viel harter Arbeit. Und wenn der gekommen wäre, hätte ich gesagt, ich halte die Wahrscheinlichkeit schon für relativ hoch, dass Dortmund dann in 3 bis 5 Jahren, je nachdem wie lange er das im Plan hat, Meister wird. Im ersten Jahr jetzt. Auf gar keinen Fall. Da bin ich komplett dabei. Gut. Das hätte ich schon vor der Saison ausgeschlossen, egal mit welchem Trainer.
Dann habe ich deine hohen Erwartungen Richtung Sahin Ticken missinterpretiert, weil es hörte sich so an, als wenn du denen wirklich zutraust, da komplett oben mitzuspielen oder
nein, sorry, gar nicht.
Hast. Und jetzt.
Wie gesagt, ich hätte nur gedacht, die starten erstmal durch. Aber.
Ja, wer hat bei Dortmund, sage ich jetzt doch noch einen Satz dazu, in den letzten Jahren konstant 34 Spiele auf Top-Niveau gespielt? Wirklich ja die allerwenigsten. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Und das ist ja auch einer, würde ich sagen, der schwierigsten zu leitenden und vor allen Dingen zu trainierenden Clubs geworden. Mit der Erwartungshaltung, die seit Jürgen Klopp da ist und die immer da rumwabert. Mit ganz vielen Geschichten rund um Dortmund. Wir hatten auch schon mal dann die Zwiespältigkeit, was den Blick auf Trainer angeht, angesprochen. In dem Fall verbunden mit der Person Edin Terzic. Und du, es wirkt ja so, und jetzt mal wieder, dass es ein Team ist. Und auch wenn es Neuerungen gab, Veränderungen gab mit Anton, mit Groß, mit vor allen Dingen Guirassy, den ich weiterhin auch für herausragend gut halte, ist es weiterhin ein Team, das viel zu wankelmütig ist.
Und
wenn die Leute mal gut in Form sind, dann sind sie auch relativ schnell wieder verletzt, was super bitter ist für Borussia Dortmund. Mhm. Aber du, das ist, es wäre die Chance gewesen vorletzte Saison Meister zu werden, aber jetzt wird sie in dieser Saison nicht mehr kommen.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber das war, wie gesagt, das war vorher klar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die strampeln müssen um die Champions. Es gibt da auch so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die in der Lage ist zu sagen, ja, dann nehmen wir euch halt Platz 4 weg, wenn ihr das nicht so richtig attackiert. Und wer weiß, ob nur noch irgendwer völlig durchdreht, keine Ahnung. Auf einmal ist Union wieder da oben, das glaube ich zwar immer noch
nicht. Guck dir Freiburg an. Also das hast du ja letzte Woche auch gesagt. Ja.
So, Freiburg absolut, auch wenn Leipzig ist halt defensiv unfassbar stabil, aber Jan, jetzt ein Thema können wir noch machen, ich bin leider auch ein bisschen durch, Leute, ich gebe es ehrlich zu, das ist schon so eine Reise, 9 Stunden in den Westen und Jetlag und keine Ahnung, aber wir haben noch so 2 Minütchen, bevor die Stundenmarke voll ist und du darfst jetzt das letzte Thema nochmal setzen in dieser, was ist noch das Wichtigste, Jan?
Wir kommen um die Bayern gar nicht rum. Du warst so begeistert von den Toren in Bochum. Und wir müssen, ich finde, wir packen es da rein, weil wir beide letztes Mal nicht drüber gesprochen haben, dass es die erste Trainerentlassung gab in der Bundesliga und Peter Zeitler nicht mehr da ist.
Oh ja, stimmt.
Und jetzt war eben Markus Feldhoff unter anderem in der Verantwortung beim VfL Bochum, der fast das 1:0 macht bei einem schnellen, Konter der Bochumer. Minje rettet da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor der eigenen Linie. Und danach sind es, Schmizo, die Bayern, wie du sie erwartet hast und wie wir sie häufig sehen werden in dieser Saison.
Mit absoluten Traumtoren.
Schwächere Gegner.
Genau, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen gesagt, ihr Problem ist gerade echt, es hängt zu sehr am Gegner. Teilweise hat man das Gefühl, es hängt komplett am Gegner. Wenn du von den einen 1-4 eingesagt wirst und die anderen machst du 5-0 weg. Und solche Spiele haben wir ja jetzt schon in schöner Regelmäßigkeit gesehen. Und es wurde ja auch immer darauf hingewiesen, geht das wirklich gut gegen so viel bessere Gegner? Bei Bochum noch ganz kurz, es ist ja schon wieder fast der Klar. Ich meine, die starten ja immer so. Ich glaube, es war ein Punkt nach 7, Stimmt. 8 oder 9 Spielen zuletzt. Die haben es zuletzt immer noch geschafft. Ich glaube, dieses Jahr wird das nicht mehr gelingen. Jetzt ist dieser Tank mal leer. Und wenn du jedes Mal nicht den Sprung, das kostet so irre viel Kraft. Sie haben mit zum Beispiel Stöger herausragendes Talent verloren. Ich glaube, Bochum, da wird der Trainerwechsel diesmal nichts mehr ändern. Die wird es erwischen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht daneben noch Kiel und St. Pauli sind auf den anderen beiden Plätzen da unten, ist, ich sehe gerade sonst niemanden. Also da müsste Hoffenheim schon noch sehr lange an sich komisch rumzubbeln, als dass die sich da noch mit unten einschalten. Keine Ahnung, Wolfsburg, passiert das wirklich? Ich glaube es nicht. Am Ende sind da zu gute Fußballer, aber das ist so der Blick nach unten. Alter, jetzt gehen hier schon wieder die Horns los. Naja.
So. Wer geht los? Die Horns.
Also hier ist direkt der Hafen und ich weiß, ich habe das Gefühl, das ist immer so, morgens immer so irre laute Hupen und die klingen für mich, als müssen die eigentlich von Schiffen sein, weil das ist zu laut für Autos eigentlich. Und das sind so Horns.
Das ist das Echo des Nebelhorns aus dem Bremer Weserstadion.
Yes,
denn das ist dann doch mal zweimal wieder erklungen, genau. Da rutsche ich ganz kurz durch und dann stelle ich dir noch drei doofe Fragen. Geht ganz schnell. Leverkusen wie immer? Würde ich sagen, sie fangen sich Gegentore spät auch gerne, um sich dann darüber zu ärgern, dass sie Punkte verschenken. Ja. Werder Bremen, du hast sie sehr gelobt in den, ich würde sagen, letzten beiden Folgen und das zu Recht, weil dieses Team einfach unter Ole Werner sich weiterentwickelt und ich glaube, du hast sogar in Bezug auf Grün-Weiß von Europa geredet, was möglich sein könnte und das hat sich jetzt auch mal wieder gegen Leverkusen bestätigt, denn sie haben echt guten Fußball gespielt. Was haben wir noch? Leipzig hast du gesagt, die liegen zurück gegen Freiburg und lassen aber bis auf dieses eine Gegentor kaum was zu gewinnen, dann verdient ohne Xavi, der verletzt ist. Und die muss man wirklich Gegentore. Auf dem Zettel haben. Die haben drei Gegentore bislang. Absurd. Da sind wir wieder beim Verteidigen, Schmizo. Es zieht sich heute doch durch. Wie verteidigst du das richtig? Leipzig macht wahnsinnig viel richtig und hat eine wunderbare Abwägung in sportlicher Hinsicht, wann gegen welchen Gegner wie verteidigt werden muss. Was gab es noch? St. Pauli 0-0 zu Hause. Es gab einen besonderen Empfang für Kevin Behrens. Wird sicher auch in den ein oder anderen Highlights vorgekommen sein. Auf jeden Fall so St. Pauli-like und so großartig. Das kann man, finde ich, gar nicht anders sagen. Und dann bin ich gespannt und ich hüpfe ausnahmsweise einmal runter, was du von der zweiten Liga mitgekriegt hast. Aber wir machen ganz kurz, Schmizo. Ich sag die Partie, du sagst das Ergebnis. Nürnberg gegen Regensburg.
Was war denn da nochmal?
Das kommt jetzt ein paar Mal vor. Ich sag die Begegnung, du sagst das Ergebnis. Auf geht's.
War das nicht so ganz absurd? Es war doch ein deutlicher Clubsieg, oder bin ich jetzt falsch?
War recht deutlich. Sag ein Ergebnis.
3-0 oder 5-0?
8-3.
Ah!
Schalke gegen Fürth. Ergebnis?
Ich glaube, Schalke hat auf den Sack bekommen. 1-5 oder so?
3-4. Elversberg gegen den HSV.
Keine Ahnung, dann hat der HSV wohl verloren, wenn du so fragst.
4-2 Elversberg. Düsseldorf, Kaiserslautern. 3-4.
Düsseldorf auch verloren.
Ey, Alter, wie viele Tore sind gefallen in der zweiten Liga? Es geht mir fast gar nicht darum, dass jetzt die Großen vor allen Dingen auf den Sack gekriegt haben, aber 8-3, 3-4, 4-2, 3-4.
Aber siehst du, da kriegst du halt dann doch gar nichts von mit, wenn du hier in Amerika bist. Gut, Regensburg ist natürlich auch die absolute Schießbude der Liga, aber sich 8 Stück vom Club zu fangen, okay, das ist hart, Alter. Die haben ja, glaube ich, ich glaube, Regensburg hat irgendwie, haben die nicht irgendwie ein Tor geschossen, mit dem sie mal 1-0 gewonnen haben? Und sonst haben die so 30 Gegentore oder so. Das ist ganz absurd.
Genau, das war in der Art dein Ergebnis von gestern Ja. Im Lumenfield. 4:30 ist das Torverhältnis von Jan Regensburg als Tabellenletzter der zweiten Bundesliga. Jetzt haben wir auch mal wieder über die zweite Liga geredet, aber ich finde die Ergebnisse
jetzt hackt auch, großartig. Jetzt hackt auch noch die
also
Verbindung.
Nicht, was aber, die
jetzt habe
Gewinner
ich
angeht, eben sondern ich einfach die Ergebnisse.
Ja, ja.
Da ist auch immer was geboten in Liga 2. Schmizo.
Nächste Woche habe ich das wieder besser auf dem Zettel. Ich entschuldige mich dafür, aber in Seattle ist Second German Bundesliga. Das ist hier nicht, da kriegt man nicht so viel von mit. Ich gelobe Besserung und jetzt gehe ich mal was frühstücken, nachdem ich den Podcast hier hochgeladen habe. Mein Lieber.
Sehr gut.
Dir gebühren die letzten Worte.
Lass sie dir schmecken. Was isst man in Seattle zum Frühstück? Die Seattle-Waffeln oder isst du einen Burger schon zum Frühstück?
Oatmeal. Haferbrei sozusagen, wenn man so will. Ja.
Ja. Den magst du, ne?
Das machen wir. Also, macht's gut.
Schmizo.
Tschüssi. Ciao, ciao.